Wer hat den Damm gesprengt? Die neue große Debatte im Ukraine-Krieg. Hier in einer Audioanalyse meine Ansicht dazu. In der Ukraine geht es rund, geht es weiter. Der scheinbare Frieden und Stillstand der Frontlinien ist zu Ende, wobei von Frieden zu sprechen hier ohnehin zynisch ist. Es sterben hier jeden Tag Menschen. Und jetzt haben wir auch eine große ökologische Katastrophe. Während ich das aufnehme, ein paar hundert Kilometer weiter im Osten und leicht im Norden, werden Wohnungen davon geschwemmt. Menschen, die ohnehin schon gelitten haben, seit mehr als einem Jahr verlieren alles. Ein Damm ist gebrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar bei Nowokakhovka in der Nähe von Cherson. Bitte verzeiht, wenn ich diese ukrainischen Begriffe regelmäßig malträtiere und vergewaltige. Sie kommen mir sehr schlecht über die germanischsprachigen Lippen. Dieser Damm ist nun gebrochen. Wassermassen, eine Flut ergoss sich über die Gebiete im Süden auf der östlichen linken Seite des Flusses Dnepr. Dieser Stausee war ganz wichtig und bedeutsam. Und ich möchte jetzt kurz auf die ökologischen, energiepolitischen, militärischen Konsequenzen dieses Dammbruchs eingehen. Und dann möchte ich analysieren, welche Seite davon profitiert und ob das Ganze absichtlich war, wer dahinter stecken könnte. Denn anders als für die Westpresse gilt für mich nicht immer und automatisch, Putler war schuld, Putler der böse Kriegsverbrecher, wie das von Nord Stream. Auch dazu gibt es viele neue Fakten, ich werde sie hier nur kurz anschneiden, regelmäßig behauptet wird. Zuallererst einmal bedeutet der Bruch des Damms eine ökologische Katastrophe. Die Gebiete, die überschwemmt sind, werden tagelang völlig unbetretbar sein, wochenlang verheert sein und vielleicht sogar wirklich monatelang unter den Schäden leiden. Die Ukraine hat einige Dämme gesprengt, als die Russen das Land angegriffen haben, um den Vormarsch der Russen zu bremsen. Auch dort gibt es jetzt noch Schäden, die sind jetzt immer noch nicht wiederhergestellt und repariert worden. Das heißt, große Konsequenzen für die Landwirtschaft und für die Zivilbevölkerung. Tausende Menschen sind betroffen, müssen evakuiert werden. Energiepolitisch kann kein Energie mehr aus dem Stausee gewonnen werden. Man weiß, dass ein Stausee, ein Wasserkraftwerk, kann elektrische Energie liefern. Das ist ein kleines Problem für die Umgebung, ein viel größeres ist, dass wenn der Stausee abfließt und auch nicht mehr haltbar ist, weil der Damm erst repariert und alles wieder aufgebaut werden muss, auch kein Kühlwasser für ein nahegelegenes Atomkraftwerk, eines der größten Europas, zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass dort auch kein Strom mehr gewonnen werden kann. Das Schreckensszenario, das einige an die Wand gemalt haben, nämlich, dass hier ein Atomkraftwerk explodieren könnte, radioaktive Strahlung austreten könnte, das hat sich Gott sei Dank nicht verwirklicht und wird sich wahrscheinlich auch nicht verwirklichen. In weiser Voraussicht wurde da bereits fast alles abgedreht und ist bereits am Abkühlen. Und ein nicht beschädigter Reservetank sollte das Kraftwerk Gott sei Dank kühl halten, dass es zu keinem Durchglühen und keiner Überhitzung kommt. Eine für Russland viel problematischere ökologische Konsequenz und ökonomische Konsequenz ist, dass ein Wasserkanal zur Krim, die unter ständiger Trockenheit leidet, von diesem Stausee befüllt und beliefert wird. Wenn das Wasser aus dem Stausee austritt, weil der Damm gebrochen ist, kann dieser Kanal nicht mehr befüllt werden. Und hier dürften auf der Krim, in der Krim durch Wassermangel zahlreiche Ernten ausfallen. Einer der Hauptgründe, sagt man auch, für die Eroberung dieser Region, den Vorstoß hier, war, um die Energie- und Wasserversorgung für die Krim, die strategisch so wichtige Krim, zu sichern. Das ist jetzt wieder in Gefahr, als eine große Problematik für Russland. Kommen wir nun zur militärischen Seite. Militärisch bedeutet es zuallererst einmal eine Überflutung der Krim-Inseln, die zu einem guten Teil von ukrainischen Kräften besetzt waren. Die mussten diese überstürzt räumen und wurden dabei von Russen beschossen oder sitzen dort fest, umgeben von Wassermassen. Und eine Überflutung, eine regelrechte Überflutung zahlreicher russischer Verteidigungsstellen auf der östlichen Seite des Dnepr, südlich des Staudamms. Und da sind Minen in die Luft gegangen. Auch hier waren Bilder von völlig überraschten russischen Soldaten, die sich in Booten versuchten zu retten. Russen, die auf Bäume klettern mussten, um nicht zu ertrinken. Auch hier ist zahlreiches militärisches Material, Ausrüstung, auch Fahrzeuge zerstört oder verloren gegangen. Das sind die militärischen, ökologischen, wirtschaftlichen Konsequenzen. Beide Seiten scheinen davon einigermaßen überrascht zu sein. Beide Seiten werfen sich nun vor, diesen Damm in die Luft gesprengt zu haben. Denn das Argument der Ukraine, indem Wassermassen diese Gebiete überschwemmen, obwohl primär die russisch besetzte östliche Seite des Dnepr-Ufers betroffen ist, südöstliche Seite, das führt dazu, dass die Ukrainer diesen Fluss kaum überqueren können für einige Tage oder Wochen. Da ging die Schätzung auseinander. Und die große ukrainische Offensive soll jetzt schon seit gefühlt 3 Monaten starten. Und damit, sagen die Ukrainer, haben die Russen eine natürliche Barriere geschaffen und haben, wie früh auch schon Stalin gegen die vorrückende Wehrmacht, ökologische Katastrophe, Leid von Tausenden in Kauf genommen, um ein natürliches Hindernis zu schaffen, soweit die Ukraine. Die Russen dagegen sagen, nein, die Ukrainer haben diesen Staudamm durch Beschuss in die Luft gejagt, um die Krim auszudursten und um russische Verteidigungsstellungen anzugreifen, zu zerstören und um den im russisch besetzten Gebiet lebenden Bevölkerung das Leben zur Hölle zu machen. Wir sehen also, dass beide Seiten theoretisch ein gewisses Interesse daran haben können, diesen Damm zu sprengen und das Gebiet zu überfluten. Meiner Meinung nach überwiegen doch deutlich die ukrainischen Interessen an einer Sprengung dieses Dammes, vor allem wenn man sich die ukrainische Gegenoffensive ansieht und deren prospektive Ziele, dann liegt eben genau aufgrund der Schwierigkeit des Dnepr, aber auch der guten Befestigung der Region, dieser, zumindest laut den Experten, die das vorhersagen, der Angriffsbereich gerade eher nicht dort. Dennoch, klarerweise, wenn die Ukraine einen Angriff geplant hat und die Russen dann dort auch unter Inkaufnahme zahlreicher ziviler Opfer und eigener Verluste, Zerstörung der Umwelt und Natur, eine natürliche Barriere schaffen, haben sie einen Bereich geschaffen, der für eine gewisse kurze Zeitspanne dann unpassierbar ist. Die Frage ist, ob das wirklich militärisch Sinn macht, vor allem weil sie damit ihre eigenen Stellungen überfluten, selber auch gebunden sind. Sie müssen das Ganze wieder reparieren, die eigenen Leute, den eigenen Leuten helfen, der Zivilbevölkerung helfen. Für die Russen ja ganz wichtig, dass sie von der ukrainischen Zivilbevölkerung auch gemocht werden und dass sie deren Herzen gewinnen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich persönlich glaube, dass es insgesamt der Ukraine mehr bringt, weil es russische Kräfte auch bindet, russische Mittel bindet, für die Krim unangenehm ist, energetisch ein Problem ist. Ich glaube aber dennoch auch nicht, dass das wirklich gezielt in der Hinsicht von der Ukraine gemacht wurde. Schwierig, auch hier mit HIMARS, mit Raketen, wirklich diesen Damm, der sehr, sehr oft und sehr intensiv beschossen wurde und nicht nachgegeben hat, gezielt zu einem gewissen Zeitpunkt zu zerstören. Auch hier würde es ehrlich gesagt nicht unbedingt zeitlich passen zur ukrainischen Gegenoffensive. Also ich glaube, dass wenn die russischen Ziele, nämlich ein Aufhalten der ukrainischen Gegenoffensive, Schaffung einer natürlichen Barriere, dass sie ihre Kräfte woanders fokussieren können, ich glaube, dass das nicht wert ist, den Schaden, den es für Russland bedeutet. Ich glaube aber auch, dass eine Zerstörung des Dammes aufgrund der Schwierigkeit der Lage der militärischen, der ukrainischen Großoffensive, die bevorsteht, nicht unbedingt dafür spricht, dass die Ukraine das gemacht hat. Ich bin am ersten der Ansicht, die auch Thorsten Heinrich vertritt. Ja, ich schaue mir seine Inhalte regelmäßig an. Ich bin nicht seiner Meinung im Bereich Nord Stream. Da muss ich ehrlich sagen, hängt ihm das noch ziemlich nach, dass er gesagt hat damals, dass es am wahrscheinlichsten Russland und Putin war. Aber hier, finde ich, hat er recht, wenn er sagt, noch relativ ausgewogen, dass es mutmaßlich eine Materialermüdung war, also dass der Damm einfach gebrochen ist, weil er schon sehr beschädigt war und weil die Wassermassen extrem stark gestiegen sind. Hier könnte natürlich auch dennoch dann ein vielleicht verirrter HIMARS-Schuss oder ein gezielter HIMARS-Schuss Auslöser gewesen sein. Hier fände ich es wiederum seltsam, wenn die Ukraine tatsächlich das sprengt, dass sie vorher ihre Elitetruppen nicht von den Inseln abzieht, denn so auffällig wäre das für die Russen wahrscheinlich auch nicht gewesen und sie hätten auch wahrscheinlich wenig dagegen machen können, trotzdem sie es vielleicht vorher geahnt hätten, dass die Ukraine vorhat, diesen Damm zu sprengen. Also das widerspricht ihm ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es einiges, das widerspricht. Für die russische Seite, und das ist mein zentrales Argument, warum ich doch nicht glaube, dass die Russen es absichtlich gemacht haben, ist, neben all den anderen Dingen, die ich vorgebracht habe, der Damm befand sich in russischer Kontrolle. Wenn die Russen sagen, wir erwarten eine Offensive der Ukraine in genau diesem Bereich, im Raum Cherson, die den Dnepr überquert. Wir wollen haben, dass der Fluss reißender wird, wer mehr Wasser trägt, mehr Treibgut mit sich führt, über das Ufer tritt. Zugleich wollen wir aber nicht haben, dass wir
kein Wasser mehr für den Krimkanal haben, dass wir kein Kühlwasser fürs Kraftwerk mehr haben, keine Elektrizität mehr haben, unsere eigenen jetzt besetzten Ackgebiete überschwemmen, Zivilisten okkupieren müssen, unsere eigenen Minen und Stellungen verlieren. Naja, was macht man dann? Man öffnet einfach zeitweise einige Schleusentore und macht relativ gezielt. Ich bin kein Hydraulikexperte, aber ich glaube schon, dass man es relativ gezielt machen kann. Ja. Erweitern wir den Fluss, machen gezielte Überschwemmungen. Vorher werden wir dort die Leute evakuieren, wo wir die gezielten Überschwemmungen machen. Wir lassen auch nur so viel Wasser runterkommen, dass der Fluss ein wenig breiter wird, dass es partielle Überschwemmungen gibt. Das hat einen sehr ähnlichen, wenn nicht sogar den gleichen Effekt dafür, nämlich dass die Ukraine komplett neu aufklären muss, dass amphibische Operationen schwieriger werden für sie, dass eine künstliche Rasputitsa-Umgebung erzeugt wird, nur wieder mal ohne den vielen negativen Effekten. Wenn man angesichts dieser Lage einfach sagen kann, das Wahrscheinlichste ist sicher, dass Putler hier ganz gezielt die größte ökonomische Katastrophe erzeugt hat und dann wie Visegrad 24 irgendwelche Bilder, die aus Bosnien, glaube ich, stammen oder aus Serbien von kleinen Kindern, die ihre Hunde aus der Flut retten bringt, ist das billigste Propaganda. Und darauf wieder reinzufallen und das einfach nur zu verbreiten, das ist typisch das, was halt die Westpresse im Kriegsmodus macht. Ich möchte aber gleich sagen, ich würde es durchaus den Russen und Putin zutrauen, dass sie einen Damm sprengen, wenn das militärisch für sie vorteilhaft ist, um eine ukrainische Großoffensive aufzuhalten. Genauso wie ich es der Ukraine zutrauen würde, genauso wie Stalin das im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Da war es aber wirklich eine heranrückende Wehrmachtsarmee, die hier kriegsentscheidend aufgehalten werden musste. Die Alliierten übrigens auch hatten eigene Bomberstaffeln, die im Zweiten Weltkrieg ganz gezielt Dämme in die Luft gesprengt haben. Da sind auch tausende Zivilisten daran gestorben. Krieg ist eben sehr brutal und es gibt da selten eine humane Kriegs- und Armeeführung. Das nur so am Rande mal gesagt für alle Leute, die ständig versuchen, hier die gute und die böse Seite zu orten. Für die Pro-Ukrainer ist es sowieso von Anfang an klar, wer zuletzt daran schuld ist, nämlich alles an diesem Krieg und alles, was hier passiert, ist zuletzt Russland schuld. Das finde ich auch immer sehr spannend, dass wird am Anfang behauptet, ja, das war Gas, glasklar, Putler und Russland. Dann kommt raus, naja, so ganz war es dann doch nicht. Viele Fälle gab es da schon. Und dann kommt aber das Standardargument von Anfang an, das eh immer Bestand hatte. Er hat aber den Krieg begonnen. Und weil er den Krieg begonnen hat, ist er auch an allen Folgeschäden schuld. Selbst wenn die Ukraine sich gezwungen dazu sah, das zu bombardieren, das in die Luft zu jagen etc. pp. Kurz, meine These, weil ich im Moment ja für keine Seite wirklich entscheidende Vorteile sehe, ist, dass durch Materialermüdung eventuell einen Standardbeschuss oder einen verirrten Beschuss diese Schleuse gebrochen ist. Dafür spricht auch, dass meines Wissens nach bis jetzt zum Datum der Aufnahme noch keine klaren Video- und Beweise eines Beschusses oder einer kontrollierten Sprengung vorliegen. Nummer 1, Nummer 2, die Schleusenmauer auch nur oben gebrochen ist und nicht unten, was auch nicht für eine kontrollierte, verminte Sprengung spricht, sondern eher für eine Materialermüdung, für ein Nachgeben, was man jetzt auch wirklich dieser armen Schleuse nicht vorwerfen kann. Die hat einiges mitgemacht. Eine Katastrophe für die Ortsansässigen. Die Bevölkerung wirklich tut mir extrem leid, gerade jetzt so lange ausgehalten und dann neben dieser ständigen Bombardierung, den Stromausfällen, den Ressourcenengpässen, vollkommen egal, ob die jetzt auf der russischen Seite leben oder auf der ukrainischen Seite, auch noch diese Katastrophe. Abgesehen von diesem Damm, ich habe jetzt dazu meine Meinung abgegeben, ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht mit der ukrainischen Großoffensive. Es gab tatsächlich vermehrte Angriffe im hart umfädeten, wild umstrittenen, umkämpften Donbass-Gebiet. Diese Angriffe haben bis jetzt noch keine großen Erfolge erzielt. Die Experten sagen, dass es sogenannte Probing Attacks, also Testangriffe sind, um Schwachstellen in der Verteidigung ausfindig zu machen, quasi Späh- und Auskundschaftsmissionen in Waffen. Das kann man natürlich auch immer wieder behaupten, wenn ein Angriff nicht so erfolgreich ist. Und auch die Ukraine selber sagt, dass die Großoffensive noch nicht wirklich begonnen hat. Mutmaßlich warten sie auf einen entscheidenden Durchbruch, um dann zu sagen, dass das die Großoffensive war. Der Krieg wird von der Ukraine natürlich wie immer sehr propagandistisch gekämpft, was verständlich ist, weil ihre gesamte Kriegswirtschaft und ihre gesamte Kriegsführung von fremden Waffen, damit von Diplomatie, Begeisterung abhängt. Bisschen bizarr finde ich das auch, wenn ich mir das ansehe in der Ukraine, wie hier ein Volk doch sehr brutal kämpft, ja, und dann schwersten Nöten ausgesetzt ist, aber zugleich permanent den Hampelmann geben muss für den Westen und da um Waffen ansuchen und eigene Kriegserfolge verkaufen und eigentlich so eine Art Hauptfront hat, nämlich eine propagandistische, die mit ständigen motivierenden, cool gemachten Videos bedient werden muss. Denn wenn da die Begeisterung nachlässt, wenn da der Glaube an einen ukrainischen Sieg nachlässt, dann wird auch immer unwahrscheinlicher, weil dann auch die Geld- und Waffenlieferungen ausgehen. Also eine ganz seltsame Situation, ein ganz seltsamer Zustand, der nur deshalb zustande kommt, weil die eigentliche Rüstungsheimat und Propagandafront der Ukraine nicht im eigenen Land liegt, sondern in fremden Ländern. Dennoch muss man glasklar sagen, ist das Interesse an dem Konflikt zurückgegangen. Die Medien, Aufmerksamkeitszirkel und Blasen und Spannen sind hier gnadenlos, sogar gegenüber einem mörderischen Landkrieg in Europa. Und wenn ich mir die Kanäle anschaue, die ich mir jetzt regelmäßig, aber immer selteneren Rhythmen gebe, um am Ball zu bleiben und beide Seiten zu kennen, dann sehe ich auch hier, dass hier bis auf einen interessierten harten Kern die Aufrufzahlen um einiges zurückgegangen sind, was natürlich dafür spricht, dass auch andere Themen im Fokus liegen, was wiederum sehr problematisch für die Ukraine ist, die in diesem langfristigen Abnutzungskrieg, und hier bleibe ich bei meiner These, nicht die besten Karten hat, denn finanziell und militärisch, militärtechnisch mögen sie überlegen sein, was aber die Resilienz, den langen Atem, insbesondere die demografischen Ressourcen betrifft, schaut das relativ schwierig aus. Vor allem dürften die Russen auch in den letzten Wochen, Monaten ihre Verteidigung massiv verstärkt haben, diese Räume massiv mit Truppen und Verteidigungsstellungen gefüllt haben, sodass es für die Ukraine sehr schwierig sein wird, einen derartigen Offensiverfolg wie im September zu wiederholen. Wenn das nicht klappt und wenn die Ukraine hier nichts liefern kann, unter Anführungszeichen, und auch keine erfolgreichen Gegenangriffe starten, dann werden auch die propagandistischen Effekte von solchen Raids und Ausfällen und Ausfahrten auf russisches Gebiet, Angriff auf Brücken, Ausschaltung, Ermordung von russischen Nationalisten in Russland irgendwann nicht mehr hinhalten, um hier Begeisterung und Motivation zu erzeugen. Aber mit Prognosen muss man sich zurückhalten. Ich möchte eher Analysen und Einschätzungen liefern, immer akut zur Lage. Hoffe, dass es interessant für euch war. Habe jetzt meine Meinung zur Damm-Causa abgegeben und werde auch beginnend mit nächsten Montag MS Live, aber auch generell wieder mit Audioanalysen und eigenen Videos verstärkt das Geschehen in der Ukraine beobachten und hier für euch einordnen.